Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Ukraine ist die Lage nach Wochen angespannter Ruhe wieder eskaliert. In der Nähe des Parlaments in Kiew liefern sich Regierungsgegner und Sicherheitskräfte schwere Straßenschlachten. Nach Behördenangaben starben mindestens 9 Menschen. Am Abend verstrich ein Ultimatum der Regierung an die Demonstranten, die Proteste einzustellen. Schwer bewaffnete Sicherheitskräfte begannen daraufhin, auf den Unabhängigkeitsplatz vorzurücken.
Nach nunmehr 10 Stunden Straßenschlacht haben die Sicherheitskräfte in Kiew mit der Räumung des Maidan begonnen, nachdem das Ultimatum der Regierung um 17 Uhr deutscher Zeit abgelaufen war. Mit gepanzerten Fahrzeugen und Wasserwerfern räumen sie in diesen Minuten die seit 3 Monaten bestehende Zeltstadt auf dem Maidan. Begonnen hatte alles heute Morgen mit einem Marsch der Demonstranten zum Parlament, in dem zeitgleich über eine Verfassungsänderung debattiert werden sollte, die die Macht des Präsidenten einschränken würde. Dabei war es zur Straßenschlacht gekommen, als die Polizei die bis dahin friedliche Demonstration aufhalten wollte. Dicker, schwarzer Rauch zog stundenlang durch die Innenstadt von Kiew. Nach Aussagen von Ärzten soll es mittlerweile mehr als 150 Verletzte geben und 9 Tote. Mit der Räumung des Maidan will die Regierung die öffentliche Ordnung wiederherstellen, ließ ein Sprecher wissen. Oppositionspolitiker Klitschko warf Präsident Janukowitsch jedoch vor, jede friedliche Lösung blockiert zu haben. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Ukraine, dass das Parlament einen Maulkorb verpasst bekommen hat. Präsident Janukowitsch ist schuld an dieser Eskalation. Er ist der Einzige, der die Macht hat, die Situation zu entspannen, indem er Neuwahlen zulässt. Die jüngste Eskalation und die Räumung des Maidan verringern die Hoffnung auf eine dauerhafte Lösung für die seit fast 3 Monaten anhaltende Krise in der Ukraine. Das für morgen anberaumte Treffen zwischen Präsident Janukowitsch und der Opposition steht zur Stunde in den Sternen.
Zur Situation in Kiew jetzt eine Einschätzung von Udo Lilischkis.
Ja, auch in diesen Minuten rücken die Sicherheitskräfte weiter vor in Richtung Zentrum des Maidan, dieses Platzes zur Bühne. Dort stehen etwa 1000 Demonstranten, die eben noch die ukrainische Nationalhymne anstimmten. Darum herum aber brennen immer mehr Zelte. Es heißt, die Polizei selbst werfe auch jetzt Molotow-Cocktails, um sie anzuzünden. Das können wir nicht überprüfen, wie so vieles andere auch in diesen dramatischen Minuten. Denn zumindest ein Fernsehsender hat inzwischen seine Live-Berichte eingestellt. Nur noch vereinzelt erhalten wir Livestreams von Internetfernsehern. Und so ist auch unklar, ob bei der Verteidigung des Maidan jetzt geschossen wird, wie befürchtet, oder auch von den Sicherheitskräften zurückgeschossen wird, wissen wir nicht. Aber bestätigt sind bisher 9 Tote. Es werden aber vermutlich deutlich mehr werden. Ärzte auf dem Maidan berichten von hunderten Verletzten inzwischen. Darunter schwebten viele in Lebensgefahr. Die Demonstranten haben das Bürgermeisteramt zurückerobert, das sie erst vor 2 Tagen zurückgegeben hatten. Das wird jetzt als Lazarett genutzt. Und wenn die Sicherheitskräfte die gesamte Räumung des Maidan heute Nacht vorhaben, dann, so steht zu befürchten, steht Kiew eine relativ dramatische Nacht bevor. Und damit zurück zu Susanne Daubner nach Hamburg.
Über die Lage in Kiew halten wir Sie auch bei uns im Internet auf dem Laufenden per Live-Ticker auf tagesschau.de. CDU-Chefin Merkel, SPD-Chef Gabriel und der CSU-Vorsitzende Seehofer beraten zur Stunde im Kanzleramt über die Krise in der Großen Koalition. Merkel äußerte sich zuversichtlich, dass der durch die Edati-Affäre ausgelöste Vertrauensverlust überwunden werden könne. Zugleich forderte sie weitere Aufklärung und bekräftigte, dass der Rücktritt von Bundesagrarminister Friedrich am Freitag notwendig gewesen sei.
Ankunft zum Krisengespräch. Die Edati-Affäre hat die Große Koalition in eine Vertrauenskrise gestürzt. Jetzt will die Kanzlerin versuchen, die Wogen zu glätten. Die drei Parteichefs Merkel, Seehofer und Gabriel sitzen in kleiner Runde zusammen und es geht darum,
dass auch alle noch offenen Fragen wirklich so geklärt werden, dass dieses Vertrauen wiederhergestellt wird. Und es geht auch um Vertrauen innerhalb der Koalition natürlich.
Vor allem in der CSU sind sie sauer, dass ihr Minister Friedrich zurücktreten musste, obwohl er sagt, dass er nur Schaden von der Koalition abwenden wollte. Deshalb lässt der Vorsitzende schon am Nachmittag von München aus durchblicken, dass er jetzt irgendein Entgegenkommen erwartet.
Es geht um Vertrauen. Das ist gestört. Und welche Antworten gibt es darauf? Das ist die zentrale Frage heute Abend.
Besser gesagt, mit welchen Antworten ist Seehofer zufrieden? Ein Rücktritt von SPD-Fraktionschef Oppermann, der hatte öffentlich gemacht, wie und an wen die Informationen über Edati im Herbst weitergeleitet worden waren. Aber von Rücktritt spricht die CSU heute nicht.
Es geht mir nicht darum, einzelne Schuldzuweisungen an bestimmte Personen vorzunehmen. Das löst auch das Problem nicht.
Das Problem ist nämlich, die Stimmung in der Union ist schlecht. Auch weil der Verdacht nicht vom Tisch ist, dass der Abgeordnete Edati vor den staatsanwaltlichen Ermittlungen gewarnt wurde.
Ein bisschen Zweifel sind schon da, denn es sind zu viele Zufälle, die darauf hindeuten, dass Herr Edati zu irgendeinem Zeitpunkt informiert worden ist.
Misstrauen statt Vertrauen. Die Union verlangt von der SPD, dass sie die Stabilität in der Koalition wiederherstellt. Der Fraktionschef gibt sich aber selbstbewusst.
Ich bin zusammen mit Herrn Kauder ein Stabilitätsanker dieser Koalition und wir werden alsbald zusammen zur Sacharbeit zurückkehren.
Vorher soll Oppermann morgen im Innenausschuss zur Edati-Affäre vernommen werden. Er wolle aufklären und alle Fragen beantworten.
Zum Treffen der drei Parteichefs jetzt Ulrich Deppendorf aus Berlin.
Schadensbegrenzung und der Versuch, das Vertrauen innerhalb der Koalition wiederherzustellen, das sind die zentralen Punkte des heutigen Dreier-Krisengipfels hier im Kanzleramt. Trotz besonders großen Unmuts in der Unionsfraktion, trotz CSU-Drohgebärden noch heute Nachmittag, die drei Chefs sind um Deeskalation bemüht, wollen lückenlose Aufklärung und zur politischen Sacharbeit zurückkehren, die Große Koalition fortsetzen. Sie spüren den Unmut der Bevölkerung über die Ereignisse in Berlin. Weiter im Fokus der Union bleibt Thomas Oppermann, der SPD-Fraktionschef. Von ihm besonders erwarten CDU-CSU Aufklärung über die Vorgänge der Veröffentlichung, Erklärungen über das Telefonat mit BKA-Chef Zierke und eine Geste des Bedauerns. Einen politischen Kuhhandel wird es wohl nicht geben, aber die Beratungen innerhalb der Koalition über wichtige Vorhaben der SPD dürften schwerer werden. Viel kommt jetzt auch auf das weitere Verhältnis der beiden Fraktionschefs Kauder und Oppermann an. Hier muss Vertrauen erst wieder aufgebaut werden. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Vor dem Hintergrund des Falls Edati will die Bundesregierung schärfere Gesetze gegen Kinderpornografie prüfen. Dabei soll auch der Handel mit Nacktfotos unter Strafe gestellt werden, die bislang nicht ausdrücklich als pornografisch eingestuft wurden. Bundesjustizminister Maas will noch vor Ostern einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen, der einen besseren Schutz für Kinder gegen sexuelle Ausbeutung ermögliche.
Der Kinderschutzbund schlägt Alarm. Eine angeblich harmlose Darstellung nackter Kinder im Internet oder per Katalog, die gäbe es nicht.
Hinter dieser Herstellung von den Bildern ist auch oft Gewalt und Druck oder auch sexueller Missbrauch. Und daher ist das hochtraumatisierend.
Auch der Justizminister sieht Handlungsbedarf.
Die Frage ist allerdings, ob jemand, der gewerbsmäßig mit solchen Bildern handelt, der sie verkauft oder auch jemand, der sie kauft, nicht mit Mitteln des Strafrechts verfolgt werden kann. Und das überprüfen wir jetzt.
Unterstützung vom Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Es sei höchste Zeit, das Strafrecht zu verschärfen.
Es muss strafbar sein, wenn Bilder und Darstellungen von Kindern produziert werden, allein aus dem Zweck der Befriedigung von sexuellen Bedürfnissen von Erwachsenen.
Für die Union geht es um Kriminalitätsbekämpfung. Normale Kinderbilder aus dem Urlaub würden nicht unter Strafe gestellt.
Es geht nicht darum, wenn man selbst von den eigenen Kindern im Garten mal ein Foto macht, das ist nicht das Thema, das ist eine Ablenkungsdebatte. Es geht um den Handel oder den Verkauf solcher Bilder.
Auch die Opposition ist bereit, schärfere Gesetze mitzutragen.
Ich möchte den Kauf und Verkauf von Bildern mit nackten Kindern verbieten. Weil die Kinder können nicht gefragt werden. Die sind 3 Jahre alt, die sind 4 Jahre alt, die sind 5 Jahre alt. Ich finde, das ist eine Frechheit, ich muss das mal so sagen.
Wer mit solchen Bildern handelt oder sie kauft, wird wohl bald bestraft werden können.
3 frühere Manager des pleitegegangenen Billigstromanbieters Teldafax müssen sich von heute an vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Bonn wirft ihnen Insolvenzverschleppung und gewerbsmäßigen Betrug vor. Das umstrittene Geschäftsmodell sah vor, dass Kunden mit Billigtarifen ihren Strom im Voraus bezahlen mussten. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft erlaubt diese Konstruktion, Löcher in den Bilanzen mit dem Geld neuer Kunden zu stopfen.
Billigstrom gegen Vorauszahlung. Mit diesem Versprechen lockten die ehemaligen Topmanager von Teldafax mehr als 700.000 Kunden an. Im Juni 2011 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Da war Teldafax aber faktisch schon 2 Jahre pleite, so die Staatsanwaltschaft. Die 3 Angeklagten sollen die Insolvenz bewusst verschleppt und so zehntausende Kunden betrogen haben.
Dort haben Kunden für Strom- und Gaslieferungen Vorauszahlungen geleistet. Hierbei soll allen Angeklagten aber klar gewesen sein, dass das Unternehmen eigentlich schon insolvent ist. Außerdem waren die Einkaufspreise zu hoch im Vergleich zu den Verkaufspreisen, sodass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass die Angeklagten wussten, dass die Verträge nicht würden erfüllt werden können.
Als Teldafax 2009 zahlungsunfähig war, sollen die Angeklagten eine Art Schneeballsystem errichtet haben, so die Ermittler. Statt Insolvenz anzumelden, hätten sie weiter mit Niedrigpreisen Kunden angelockt, um mit neuem Geld alte Finanzlöcher zu stopfen. Die Verteidigung widerspricht.
Nicht nur Meimann, sondern auch andere haben darum gekämpft, dieses Unternehmen zu erhalten. Das war schwierig und da sind auch sicher Fehler gemacht worden. Die Strafrechtrelevanz, die die Staatsanwaltschaft vorwirft, sehen wir nicht.
Ein Urteil wird frühestens Ende des Jahres gesprochen. Den Angeklagten drohen bis zu 10 Jahre Haft.
Zwischen 200 und 1000 Euro haben Einzelkunden bei Teldafax verloren. Der Strafprozess wird ihnen nicht helfen, an ihr Geld zu kommen. Sie müssen auf das Ende des Insolvenzverfahrens warten. Und selbst dann werden sie wohl am Ende nicht mehr als 10% ihres Geldes wiedersehen.
Vor dem Frankfurter Oberlandesgericht ist da ein früherer Bürgermeister aus Ruanda wegen Beihilfe zum Völkermord zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts hatte er seine Anhänger 1994 zu einem Massaker in einer Kirche in Ruanda aufgestachelt. Mindestens 400 Angehörige der Tutsi wurden getötet. Der Prozess fand vor einem deutschen Gericht statt, weil der heute 56-Jährige 2002 Asyl in Hessen beantragt hatte.
Regungslos nimmt Onesfor Rabukombe das Urteil entgegen. Das Gericht blieb knapp unter der geforderten Höchststrafe für ein Verbrechen, das der vorsitzende Richter als über Stunden tobendes Massaker und Blutbad beschrieb. Der Angeklagte hatte nach Meinung des Gerichts die Tötung von mindestens 400 Menschen angeordnet und beaufsichtigt. Menschen, die in einer Kirche Zuflucht gesucht hatten, sie waren mit Macheten, Hacken und Messern abgeschlachtet worden. Beweise für die Tatbeteiligung gibt es nicht. Deswegen war das Gericht auf zum Teil problematische Zeugenaussagen angewiesen, von Zeugen, die per Videokonferenz aus Ruanda zugeschaltet waren. Die Verteidigung will Revision einlegen.
Grundsätzlich kann man sagen, es ist unglaublich schwierig, einen Sachverhalt aufzuklären, der sich vor 20 Jahren in einem kleinen Ort, in einem kleinen Land Ostafrikas abgespielt hat und das hier in einem Frankfurter Gerichtssaal.
Auslöser für den Völkermord an etwa 800.000 Tutsi war der Flugzeugabschuss von Ruandas Hutu-Präsident Habyarimana am 6. April 1994. Nach jahrelanger rassistischer Propaganda von Hutus gegen Tutsi begann noch in der Nacht das systematische Morden. Da Rabukombe in den 80er Jahren in Trier studiert hatte, wählte er Deutschland als Zufluchtsort. Deswegen wurde Rabukombe in Frankfurt angeklagt. Von diesem Urteil soll ein Signal ausgehen.
Gleichwohl ist Deutschland kein sicherer Hafen für Völkerstraftäter. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die heute auch von diesem Prozess ausgeht.
Die Haftstrafe wird Rabukombe in einem deutschen Gefängnis verbüßen.
Das Bundeskartellamt hat gegen 3 große deutsche Zuckerproduzenten Bußgelder in Millionenhöhe verhängt. Die Unternehmen Südzucker, Nordzucker sowie Pfeiffer und Langen sollen sich jahrelang abgesprochen haben, um möglichst hohe Preise zu erzielen. Konkret hätten die Firmen verabredet, sich bei den Absatzgebieten nicht in die Quere zu kommen. Jetzt müssen sie dafür insgesamt rund 280 Millionen Euro zahlen.
Bundeskanzlerin Merkel und der Schweizer Bundespräsident Burkhalter haben in Berlin über die Folgen des eidgenössischen Votums gegen Zuwanderung beraten. Eine Quote für Zuwanderer sei mit der Freizügigkeit in Europa nicht vereinbar, so Merkel. Dennoch dürfe man die Kontakte zwischen der EU und der Schweiz nicht vorschnell zerbrechen. Auch Burkhalter sagte, es gebe keinen Grund, alle Kooperationen zu stoppen. Bis zur Umsetzung des Referendums in 3 Jahren will er mit der EU über eine Änderung des Freizügigkeitsabkommens verhandeln.
Am Rande der Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi sind Aktivistinnen der Kreml-kritischen Punkband Pussy Riot kurzzeitig festgenommen worden. Nach Verhören wurden Nadezhda Tolokornikova, Maria Aljochina und weitere Aktivisten wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide sagten, der Zugriff im Stadtzentrum sei brutal und grundlos erfolgt. Am 11. Wettkampftag in Sotschi gab es für Deutschland 2-mal Bronze. Die nordischen Kombinierer standen sich im Rennen selbst im Wege.
Wenn drei sich streiten, holt am Ende keiner Gold. Es ist die vorletzte Kurve und die deutschen Kombinierer bringen sich gemeinsam um die Siegchance. Es bleibt Bronze für Fabian Riesle.
Es war von niemandem Absicht und ja, das geht halt eng zu, wenn da irgendwie sechs oder sieben Leute zusammen auf die Siegerade kommen, da wird's eng.
Erik Frenzel, am Vormittag Bester auf der Schanze, kann nach überwundener Krankheit auf der Strecke nicht mithalten. Und nachdem die anderen drei sich über den Haufen gerannt haben, freuen sich die Norweger Graborg und Moon über Gold und Silber. Freude statt Frust nach Bronze fühlt Viktoria Rebensburg. Nach Platz 6 im ersten Durchgang fährt sie aggressiv zur Laufbestzeit im zweiten. Die Olympiasiegerin von 2010 kämpft sich vor auf Rang 3.
Dass natürlich dann es klappt und ja, gerade noch um ein Zehntel dann eine Medaille zu gewinnen, ist super, super schön und ja, da bin ich echt froh und dankbar dafür.
Es siegt wie schon in der Abfahrt die Slowenin Tina Maase, 700. Sekunden vor Anna Fenninger aus Österreich.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 19. Februar.
Tiefer Luftdruck beschert uns morgen wechselhaftes Wetter. Am Donnerstag wird es wieder etwas freundlicher, bevor Deutschland am Freitag unter den Einfluss eines nordatlantischen Sturmtiefs gerät. Die Nacht beginnt im Osten und Südosten noch mit Wolkenlücken, während es im Norden und Westen gebietsweise regnet. An den Alpen kommt später ebenfalls Regen auf, der am Tag noch längere Zeit anhält. Auch im übrigen Land gibt's viele Wolken und gelegentlich Regen. Die Sonne zeigt sich nur selten. Der Wind weht im Süden schwach, im Norden mäßig bis frisch aus Südwest bis West. Die Temperaturen reichen heute Nacht von 0 Grad im Bayerischen Wald bis zu 6 Grad in der Kölner Bucht. An den Küsten morgen bei Seewind 6, am Oberrhein bis 12 Grad. Am Donnerstag zunächst eine Mischung aus Nebel, Wolken und Sonne. Im Nordwesten und Westen beginnt es später zu regnen, auch der Wind lebt auf. Freitag und Samstag unbeständig und da die Temperaturen etwas sinken, sinkt auch die Schneefallgrenze. Dazu wird es windig.
Wir sind um 22.15 Uhr wieder für Sie da mit Thomas Roth. Seine Tagesthemen: Tote in Kiew, die Lage in der Ukraine spitzt sich dramatisch zu und Koalitionskrisengipfel, Ergebnisse des Dreiertreffens heute Abend in Berlin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.